Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei In Principio, unserem biblischen Podcast, mit dem wir uns immer die drei Texte des kommenden Sonntags gemeinsam erschließen. Mein Name ist Christel Köhler und ich bin Neutestamentlerin.
Und ich bin natürlich auch mit dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler. Was ich besonders an unserem Glauben mag, und das gilt auch für die Bibel als dessen Grundlage, ist, dass unser Glauben voller Verheißungen ist. Wir sehnen und hoffen, dass die Verheißungen Gottes sich erfüllen. Und gleichzeitig wissen wir, dass diese uralten Verheißungen uns bereits gegeben sind, von Gott für uns gegeben sind. Und genau in dieser Spannung leben wir unseren Glauben zwischen den bereits gegebenen Verheißungen, die sich in Zukunft erfüllen werden.
Zwischen dem, was noch kommt, und dem, was irgendwie zurückliegt, ist aber immer das Jetzt. Und genau das ist die Situation, die uns im Lukas-Evangelium am Sonntag eigentlich vor Augen geführt wird. Wir haben da die Jünger Jesu, die Menschen auch vielleicht, die mit ihm unterwegs sind. Und die sind in einer gewissen Phase auch durchaus der Verunsicherung. Die fragen sich, wie können wir in dieser Welt Sicherheiten sammeln? Das hatten wir letzte Woche. Die fragen sich aber auch, naja, woran halte ich mich eigentlich fest? Und in diese bisschen Unsicherheit vielleicht, wie geht denn eigentlich Jünger sein und wo verorte ich mich, was ist irgendwie mein Haltepunkt? In diese Verunsicherung hinein sagt Jesus am Sonntag im ersten Vers des Evangeliums: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben.
Dieser Einstieg ist ja schon genial. Die kleine Herde wird angeredet, aber die große Verheißung, euch ist bereits dieses Reich gegeben, weil Gott es beschlossen hat. Das ist ja wunderbar stärkend nach dem Motto, ihr schafft das. Das ist wirklich eine Aufforderung, ihr schafft das. Doch dann wird der Text hart und schön zugleich. Erstmal kommt die klare Forderung. Tja, zu dieser Verheißung gehört aber auch, verkauft euren Besitz, gebt Almosen, macht euch Geldbeutel, die nicht alt werden. Alles das, was schon am letzten Sonntag angeklungen ist, eben keine Schätze in dieser Welt zu horten, sondern eben, und das sagt der Text am Sonntag wunderbar, euch einen Schatz im Himmel zu verschaffen.
Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und damit ist die Zielrichtung schon vorgegeben, die auch unsere Folge prägen wird. Es geht ja um die Verheißung. Und wo ist die Verheißung eigentlich verortet? Bei Gott im Himmel und bei ihm und seiner Gemeinschaft, die wir eigentlich erstreben und die er uns ja immer wieder eben voraussagt. Also, wir sollen uns nicht im Hier und Jetzt aufhalten. Wir sollen uns auf den Himmel hin ausrichten, weil wohin wir uns ausrichten, da sind wir auch innerlich irgendwie schon beheimatet. Und uns ist das mitgegeben. Und weil uns das schon mitgegeben ist, ist der Anspruch, den Jesus an uns im Sonntagsevangelium im zweiten Teil, der jetzt etwas länger ist, richtet, ziemlich heftig.
Dann springen wir doch einfach mal direkt an das Ende des Textes am kommenden Sonntag. Da hören wir Folgendes von Jesus. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man umso mehr verlangen. Und hier sehen wir schon, da ist nicht nur die Perspektive auf das kommende Reich, zu dem wir zugehörig sind, sondern auch gleichzeitig das Bewusstsein, ja, diese Verheißung haben wir jetzt schon, wir sind reich beschenkt. Und damit geht eine unglaublich große Verantwortung für unser Leben einher.
Wie genau wir damit jetzt umgehen, das sagt der lange Teil zwischen Vers 35 und dem Ende, Vers 48, das Till gerade schon vorgelesen hat. Es ist sehr viel Appell drin, könnte man sagen, und es ist auch ein nicht ganz so leichtes Gleichnis. Wir wandern so Stück für Stück einfach dadurch. Jesus sagt am Sonntag, nachdem er gesagt hat, denn wo euer Schatz ist, ist euer Herz, sagt er, eure Hüften sollen gegürtet sein und eure Lampen brennen. Und ja, das ist ein ziemlicher Sprung in der Erzähllogik dieses Textes. Nicht Wunder, da ist nichts ausgelassen. Eure Hüften sollen gegürtet sein und eure Lampen sollen brennen. Seid wie Menschen, die auf ihren Herrn warten. So, und das ist natürlich jetzt irgendwie die Pointe. Wir wissen das, was kommt, uns ist was geschenkt, uns ist etwas anvertraut. Aber die Frage ist ja, was macht das mit unserer Haltung für das Hier und Jetzt? Ja, wir wissen schon, wir sollen uns nicht an den Dingen festhalten. Jetzt könnte man trotzdem sagen, gut, ich häufe nichts an, aber ich lebe trotzdem so in den Tag hinein. Carpe diem, wir gucken mal, was ist. So nicht, sagt Jesus quasi, sondern er sagt, guckt, dass eure Lampen brennen, dass eure Hüften gegürtet sein. Ihr müsst einfach startklar sein, Leute. Egal, was kommt, ihr müsst allzeit bereit sein, genau das zu tun, wozu ihr oder was euch verheißen ist, nämlich in das Reich Gottes mit hineinzutreten.
Ich habe da in der Vorbereitung in einem Kommentar einen schönen Wortwechsel gelesen. Man spricht ja in dem Kontext auch sehr oft von der Naherwartung der ersten Christen. Jesus kommt bald wieder. Und der Autor in dem Kommentar schrieb dann genau zu diesen Versen, ja, da wandelt sich etwas. Da ist nicht die Idee, ja, bald kommt er zurück, sondern ja, seid jetzt bereit. Aus der Naherwartung wird eine Stetserwartung. In jedem Moment kann er zurückkommen und ihr müsst euch eben bereithalten dafür, wenn er, das heißt ja, da steht es ja auch so genau im Text, wenn er kommt, dann sollt ihr ihm sogleich öffnen. Ihr müsst wirklich hell wach sein, um dann reagieren zu können.
Und wenn man das tut, dann, und das sagt dann der Vers 37 sofort, selig die Knechte, die der Herr wach findet. Ja? Also im Prinzip ist es so, wir haben diese riesige Verheißung im Voraus. Wir wissen auch ein bisschen, wie wir uns hier verhalten sollen, zumindest mal irgendwie ausgerichtet darauf. Aber das Ausgerichtetsein muss nicht nur im Herzen passieren, im Sinne von, das ist halt irgendwann so, sondern es muss wirklich auch in die Tat gehen, es muss in eine Haltung hinübergehen. Und das ist eben diese Haltung der Wachsamkeit. Wenn der Herr kommt, dann sei bereit. Und die Verheißung wird ja jetzt hier quasi sogar nochmal erneuert. Selig die Knechte, die der Herr wach findet. Also wenn euch das gelingt, dann wird eigentlich ja fast die Verheißung nochmal gesteigert. Denn dann merkt ihr schon, wie sich die Verheißung an euch wirklich erfüllt.
Also die Verheißung explodiert sozusagen und wird übermächtig und animiert und dazu wirklich wach zu sein. Weil was passiert denn da, wenn der Herr kommt? Da dreht sich das Bild auf einmal. Wir identifizieren uns mit den Dienern, die auf ihren Herrn warten. Und dann sagt der Text, ja, der Herr wird eintreten und uns bedienen. Er wird sich gürten. Wir waren doch die, die sich gürten sollten. Und dann steht da, ja, der Herr wird sich gürten und sie, also uns am Platz, am Tisch Platz nehmen lassen und sie, also uns, der Reihe nach bedienen. Da wird die Verheißung nochmal wirklich in den Himmel gehoben, um uns zu motivieren, wirklich wachsam zu sein und in dieser Stetserwartung unser Leben zu gestalten.
Und wir sollen das so tun, als wenn wir selber eigentlich der Herr des Hauses wären. Ja, das ist dann noch die letzte Pointe an diesem ersten Teil. In Vers 39 heißt es dann nämlich, denkt doch daran, ja, wenn der Herr ja wüsste, wann der Dieb kommt, ja, das ist so ein Überraschungsmoment, das wir aus dieser Naherwartung des Christentums kennen. Also wenn man doch weiß, wann jemand kommt, der einem was Böses will, dann würde man das doch zu verhindern wissen. Meint nichts anderes als, wenn man doch weiß, da kommt jemand, dann ist man doch wachsam. Das ist vielleicht ein bisschen die negative Formulierung von der Bräutigam kommt, der Herr kommt und deswegen seid wachsam. Haltet euch bereit, ist deswegen die letzte Mahnung hier erstmal. Denn, so sagt Jesus, der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Also seid bereit und wenn ihr bereit seid, dann darf man euch selig nennen, die Verheißung euch erneut zusprechen, weil ihr das ganz in eure Haltung überführt habt, was es mit dieser Verheißung auf sich hat.
Und dann bricht auf einmal Petrus in unsere Geschichte rein und für uns im Leseflow so ganz überraschend stellt er eine total überraschende Frage, gesagt, das hat doch jetzt gar nichts mit dem Thema zu tun. Jetzt lass uns doch erstmal entfalten, was das bedeutet hier. Und Petrus fragt dann, Herr, sagst du dieses Gleichnis nur zu uns oder auch zu allen?
Dass diese Frage von Petrus so ein bisschen random daherkommt, wie man so schön sagt, das wird jetzt an der Antwort Jesu deutlich, denn eigentlich gibt er ihm keine Antwort. Ja? Er sagt nicht, liebe Leute, ihr merkt schon, dass ihr selber auch mal darauf achten müsst oder nee, das gilt nur für die anderen, sondern er gibt eigentlich eine Antwort, die einfach nur den Text nochmal wiederholt oder die nochmal aufleben lässt, was er vorher gesagt hat. Er sagt nämlich, wer ist denn dieser kluge Verwalter, den man einsetzt, damit er irgendwie zur rechten Zeit das Richtige tut? Das bleibt so ein bisschen eine rhetorische Frage. Meint ja im Prinzip, eigentlich zieht es natürlich genau auf euch. Ja? Also er sagt es dem Petrus nicht so ganz direkt, aber merkst du selbst, ist eigentlich sein
Genau,
Text.
Wenn er es direkt gesagt hätte, er gesagt, Petrus, überleg mal hier, du bist der Verwalter, du bist doch auch angesprochen. Was stellst du so eine dumme Frage mal wieder?
Aber er macht es halt irgendwie ein bisschen galanter und sagt dann aber nochmal, selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Also nochmal, pass mal auf, das ist doch deine Verheißung, jetzt leb sie auch aus. Sei tatsächlich beschäftigt mit der Wachsamkeit, wenn denn dann der Herr kommt. Also auch sei bei der Wiederkunft, bei meiner Wiederkunft immer noch in der Lage, wirklich aufmerksam für das Reich Gottes einzutreten, mein Evangelium zu verkünden etc.
Und dann kommt wieder die Überraschung im Text, damit wir weiter schön wach bleiben. Dieser selig gepriesene Knecht kann natürlich nun auch auf Abwege geraten und sagen, ja, mein Herr kommt nicht. Und okay, jetzt verteilen wir erstmal alles unter uns selbst etc. Und dann wird es auf einmal radikal hart in diesem Text. Da ist nämlich dieser Knecht nicht vorbereitet auf die Stunde, wenn der Herr kommt. Tja, und der Herr, Zitat, wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz unter den Ungläubigen zuweisen.
Jupp, also da ist jetzt irgendwie in gewisser Weise die Antwort für den Petrus, wenn man das mal noch weiterverfolgt, nicht besonders gut. Denn es bedeutet, also dieses in Stücke hauen ist übrigens, glaube ich, ein Bild, was wir sonst im Neuen Testament eigentlich nicht finden, ja. Und du hast schon gesagt, es ist total radikal, es ist auch brutal, ja. Also irgendwie diejenigen zu vierteln im Prinzip, die hier nicht irgendwie passend wach sind. Aber es macht natürlich deutlich, es gibt keinen Weg daran vorbei, irgendwie in dieses Reich Gottes, auf das wir hinstreben, einzutreten, als tatsächlich jederzeit damit zu rechnen, dass es auch kommt. Also es kann heute kommen, es kann in der nächsten Sekunde kommen, es kann kommen, wenn wir fertig sind mit der Podcast-Folge, wann immer es kommt. Wichtig ist, bereit zu sein, weil sonst endet das Ganze böse.
Und jetzt wird ohne Zweifel in diesem starken Bild deutlich, dass ja, am Anfang lesen wir, euer Vater hat beschlossen, euch das Reich zu geben. Das ist eine schöne Perspektive, die wir da haben. Aber die hat Relevanz fürs Hier und Jetzt. Diese Perspektive müssen wir leben, weil wir damit schon beschenkt sind. Und da kommen wir genau zu diesem Vers, den ich eben vorgelesen hatte. Bedenkt immer, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel zurückgefordert werden.
Mit diesem Zitat aus Vers 48, dem Ende des Evangeliums am Sonntag, haben wir uns also unseren Weg gebahnt durch diesen Text. Wir haben ihn ein bisschen aufgedröselt, nicht in Stücke gehauen, aber uns versucht, auch irgendwie die einzelnen Abschnitte vor Augen zu führen. Und wir haben ja schon gelernt, es geht um das, was wir für die Zukunft zugesichert bekommen und wie wir jetzt damit umgehen. Und genau diese Frage ist die Eingangsfrage der Hebräerbrieflesung, also der zweiten Lesung am Sonntag. Denn da geht es tatsächlich darum, ja, mit welcher Haltung kann ich eigentlich in dieser Zeit bestehen, wenn ich doch eigentlich etwas über die Zukunft weiß?
Bei der Vorbereitung ist uns irgendwie klar geworden, dieser Vers 1 aus dem Hebräerbrief, dem 11. Kapitel da, passt wunderbar als Überschrift sowohl für die erste Lesung als auch für die zweite Lesung, um das zu erschließen, was da thematisiert wird und das weiterzudenken, was wir gerade beim Evangelium besprochen haben. Deshalb steigen wir direkt mal mit dem Vers ein und ich lese den mal vor. Also Hebräerbrief, 11. Kapitel, der erste Vers. Glaube aber ist Grundlage dessen, was man erhofft. Ein Zutagetreten von Tatsachen, die man nicht sieht.
Mit anderen Worten, der Glaube ist die Haltung, die wichtig ist, um in dieser Zeit bestehen zu können, wenn man ja eigentlich weiß, dass man für eine große Zukunft berufen ist. Und diese Berufung für die ganz, ganz große Zukunft, die erklärt uns ein bisschen in rätselhaften Bildern die erste Lesung am Sonntag, nämlich aus dem Buch der Weisheit im 18. Kapitel, die schon mit einem großartigen Vers anfängt. Da heißt es dann nämlich, jene Nacht wurde unseren Vätern vorher angekündigt, denn sie sollten sich freuen, in sicherem Wissen, welch eidlichen Zusagen sie vertrauten.
Und da sagt der Alttestamentler direkt, der Text ist nur schwer verständlich, wenn man ihn immer Sonntag in der Messe hört. Liest man ihn aber in seinem Kontext im Buch der Weisheit, eben die Kapitel 10 bis 19, dann merkt man, der weisheitliche Autor, eigentlich untypisch für dieses Genre, gibt eine große Geschichtsübersicht von den Erzeltern bis in die Gegenwart des Schreibers und zeigt auf, Gott steht seinem Volk immer bei und darin ist Glück zu finden, Rückverweis auf Kohelet letzte Woche, und aus dieser Gewissheit, dass Gott eben dem Volk beisteht, handeln wir als Menschen gerecht bzw. erhalten wir die Aufforderung, gerecht zu handeln.
Und in diesen Kapiteln 10 bis 19 wird eben so ein großer heilsgeschichtlicher Bogen eigentlich aufgemacht. Uns werden nochmal die Dinge in Erinnerung gerufen, die Gott eben an seinem Volk getan hat und wie er gezeigt hat, dass er immer bei ihm ist. Und da genau setzt ja jetzt diese Nacht ein von der...
Doch, diese Nacht, du sagst das schon perfekt. Es geht um die entscheidende Nacht des Alten Testaments. Das ist sogar eine Anspielung im Text, jene Nacht. Da wird man zurückgewiesen auf Exodus 12, auf die Nacht des ersten Pessachs, auf die Nacht vor dem Auszug aus Ägypten, jene Nacht. Und dann werden wir direkt weitergejagt. Die ersten Worte führen uns direkt in Exodus 12 zum ersten Pessach. Kurze Erinnerung, wir sind mitten in der Plagenerzählung und Gott fordert sein Volk auf, ihr feiert jetzt ein Pessach, bevor ich euch aus Ägypten herausführe. Aber der Text lässt uns gar nicht verschnaufen. Er sagt direkt weiter, jene Nacht wurde unseren Vätern vorher angekündigt. Da springen wir zurück ins Buch Genesis, Kapitel 15. wo Abraham gesagt wird von Gott, ja, deine Nachfahren werden dieses Land, in dem du schon lebst, wirklich erhalten, aber sie werden erst ein anderes Land gehen müssen, eben Ägypten, und dort befreit werden müssen und dann werden sie das Land erhalten.
Wer jetzt endgültig ein bisschen den Faden verloren hat, vielleicht nochmal. Wir sind im Buch der Weisheit, aber in diesem leicht rätselhaften Abschnitt bringt uns der Autor zurück in die großen Kernerzählungen. In die Pessachnacht vor dem Auszug aus Ägypten oder mit der eigentlich der Auszug aus Ägypten beginnt und in die Zeit der Erzeltern, die eben schon diese eidlichen Zusagen bekamen, sogar Bundeszusagen, muss man sagen, dass sie groß sein werden, dass ihnen ein Land verheißen wird und so weiter und so fort.
Und jetzt steigen wir nochmal in diese zeitliche Situation da ein. Nochmal, wir sind vor dem Auszug und im Endeffekt sagt der weisheitliche Text da, ja, die Israeliten konnten sich schon freuen, bevor sie wirklich befreit wurden. Sie konnten diesen Zusagen, die die Erzeltern erhalten hatten, nämlich schon vertrauen, obwohl die Gegenwart um sie herum eine andere Sprache sprach.
Wir würden vielleicht sagen, die können aus Erfahrung lernen, aber sogar sie können sich aus Erfahrung freuen. Ja, also es ist eine Vorfreude, die aus der Erfahrung beruht, weil die Erzeltern schon diese Zusagen erhielten und ihnen ja auch vertrauten, hat sogar diese Jetzt-Generation, diese Pessach-Generation ein sicheres Wissen. Das ist schon ziemlich viel zum Thema Glauben und Festsein von dem, was man erhofft. Sie haben ein sicheres Wissen, dass auch jetzt in dieser vermeintlich ausweglosen Situation Gottes Verheißung weiter zutreffen wird.
Und das wird ganz, ganz deutlich am Ende der Lesung am Sonntag. Wir sind nochmal in dieser Szenerie, dass Israel mitten im großen Chaos der Plagen einen Gottesdienst feiern soll, sich als Gemeinschaft zusammenschweißt im ersten Pessach, was da ja schon angekündigt wird als eine Regel für die Zukunft. Dieses Pessach, was ihr jetzt feiert, werdet ihr in Zukunft regelmäßig feiern. Und in diese Situation hineingesprochen, heißt es da am Sonntag, sie verpflichteten sich einmütig auf das göttliche Gesetz, dass die Heiligen in gleicher Weise Güter wie Gefahren teilen sollten. Sie konstituierten sich sozusagen als Kultgemeinde Gottes und dann und stimmten dabei schon in dieser dunklen Stunde im Voraus die Loblieder der Väter an.
Das geht nur, wenn man schon mal erlebt hat oder erzählt bekommen hat, dass das Vertrauen der Väter in ihren Gott sich bewahrheitet hat, dass es nicht umsonst war. Oder dass eben das, was Gott im Voraus zusagt, auch wirklich eintrifft. Nur so kann man im Voraus Loblieder singen.
Man könnte auch sagen, dass das wunderbare Bild des Vertrauens, das über Generationen gewachsen ist und sich weiter daran festhält, sozusagen wirklich sich festmacht an dem, was man erhofft, über Generationen hinweg.
Und wenn wir jetzt zurückspringen nochmal in den Hebräerbrief und da uns den zweiten, auch wieder längeren Teil angucken, dann steigen wir eigentlich bei genau so einer heilsgeschichtlichen Reminiszenz ein. Wir sind jetzt hier in Vers 8 und da heißt es dann nämlich, aufgrund des Glaubens, also aufgrund dieser Gewissheit, ja, gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten sollte. Und es heißt dann auch nochmal, aufgrund des Glaubens siedelten sich Isaak und Jakob in dem verheißenen Land wie in der Fremde an. Ja? Aufgrund des Glaubens empfing Sarah, die unfruchtbar war. Also es ist dieser Glaube, dieses Vertrauen auf das, was Gott zusagt, der all diese Erzeltern, Abraham, Isaak, Jakob und Sarah in die Lage versetzt, einer Geschichte zu trauen, die noch nicht geschrieben ist.
Da ist der Glaube größer als die Realität.
Und genau das ist dann leider das, was uns der Vers 13 vor Augen führt. Denn so schön das alles ist, so schön die Erzeltern vertraut haben, losgezogen sind, gemacht haben, was Gott gesagt hat, in Vers 13 heißt es, im Glauben sind diese alle gestorben. Ja, also die haben geglaubt und sie sind gestorben und dann geht's weiter und haben die Verheißungen nicht erlangt.
Genau, das ist auch die traurige Realität, die uns ja erzählt wird in der Tora. Die Erzeltern bekommen die Verheißung, sie bekommen sogar explizit gesagt, ihr werdet dieses Land erhalten, aber sie bleiben stets Fremde. Aber der Punkt, der in 13 angesprochen wird, geht sogar noch einen Schritt weiter als das, was wir im Alten Testament kennen. Da geht es nämlich weiter, sondern die Erzeltern haben diese Verheißungen nur von fern geschaut und gegrüßt. Und sie haben bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind.
Und die Erde ist bekanntlich nicht der Himmel. Und das ist ja das, was das große Thema eigentlich dieser ganzen Texte ist. Wir sind in dieser großen Verheißung, dass es etwas mehr gibt, dass es diese Gemeinschaft mit Gott gibt und dass wir ganz dahin eintreten. Und der Text hier sagt, naja, also die haben all dem vertraut, aber in diese ewige Gemeinschaft sind sie noch nicht eingegangen. Ja? Da ist so eine gewisse Brüchigkeit, könnte man vielleicht auch sagen, eigentlich dabei diese ganzen Erzeltern zu zitieren, deren Glauben zu betonen, aber doch irgendwie diese kleine Spitze zu haben. Aber noch haben sie sich eigentlich selbst als Fremde und Gäste auf Erden verstanden.
Sie blieben also irgendwie aus der Perspektive des Hebräerbriefes unvollendet. Und dann macht der Hebräerbrief etwas ganz Geschicktes. Er spricht nämlich ins Jetzt hinein. Er wechselt ins Präsent in Vers 16 und sagt, nun aber streben Sie nach einer besseren Heimat, nämlich der himmlischen.
Das heißt, er nimmt auch die Erzeltern mit hinein, jetzt in diese große Perspektive, dass am Ende das Ziel aller, die glauben, die Gott als ihren Herrn bekennen, dass diese Perspektive am Ende immer eine Heimat bedeutet, nämlich eine Heimat im Himmel. Und damit sind wir wieder da, wo wir beim Evangelium in gewisser Weise ja eingesetzt haben. Wo soll denn unser Schatz sein? Wo gehören wir denn hin? In den Himmel, weil Gott eben schon beschlossen hat, uns das Reich zu geben. Und damit haben wir jetzt einen großen Bogen durch tatsächlich auch einen rätselhaften und zwei sehr lange Texte geschlagen, der uns nochmal vor Augen führt, die Verheißung Gottes ist ein Geschenk. Ja, das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir können uns dieser Verheißung total gewiss sein, sicher sein. Aber aus dieser Sicherheit heraus, aus diesem Anvertrauten, wächst eine Aufgabe. Und die Aufgabe bedeutet, dieser Verheißung auch wirklich stetig zu trauen und daraus eine Haltung zu entwickeln, die eine Wachsamkeit in sich birgt, eine Ausrichtung nach oben und eine Wachsamkeit für das Hier und Jetzt.
Und nun zum Ende der Folge hoffen wir, dass wir euch durch diesen thematischen Zugang durch diese drei Texte einen Weg in die Texte hineingewiesen haben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr unten in den Shownotes die drei Texte nochmal nachlesen. Und dort findet ihr auch die Links hinüber auf unsere Homepage zur Einzelkommentierung, wenn ihr noch weiter euch in diese drei Texte hinein vertiefen wollt. Und jetzt zum Abschluss noch die Frage an dich, Christel. Welchen Bibelvers möchtest du mitnehmen in den kommenden Sonntag?
Ich nehme den Vers 14 aus dem Hebräerbrief mit, den wir jetzt gerade so ein bisschen umsprungen haben. In diesem Vers 14 heißt es, und die, die solches sagen, und das meint die, die erkennen, dass sie hier auf Erden noch Fremde und Gäste sind, ja, die, die solches sagen, die sich als Fremde fühlen, geben zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen. Und das bedeutet ja, indem ich feststelle, dass irgendwie es mehr gibt als das Jetzt und das Irdische, ja, in dieser Feststellung zeige ich tatsächlich, dass ich nach der Verheißung weiter frage und dass die Verheißung weiter geht als auf ein Leben im Hier und Jetzt. Ich zeige, dass ich mich ausstrecke nach dem, was schon geschenkt ist, nach Gott, nach dieser Heimat im Himmel. Und wie erreiche ich sie? Im Gebet, in der Stille, im Wachsamsein, aber vor allen Dingen auch im sehr konkreten Handeln und meinen Glauben auch sichtbar machen, damit auch andere merken, ich kann auf diese Verheißung vertrauen, ganz wie das Buch der Weisheit uns ja gezeigt hat.
Ich glaube, da knüpft wunderbar der Vers an, den ich mir ausgesucht habe. Am Ende der ersten Lesung, eben aus dem Buch der Weisheit, heißt es ja über die Israeliten da in der Nacht des ersten Pessachs, sie stimmten dabei schon im Voraus die Loblieder der Väter an. Wir hatten jetzt viel darüber gesprochen, diesen Blick auf die Verheißung zu haben und dementsprechend zu handeln. Und dieser Vers macht es ganz konkret. Dieses Handeln kann eben auch das Singen von Lobliedern im Hier und Jetzt sein. Und gerade diese Loblieder drücken ja aus, dass ich mich wirklich verankere in diesen Verheißungen. Ich kann jetzt schon loben, ich kann andere begeistern und anstecken, in dieses Loblied einzuklingen, damit wir uns gemeinsam festhalten können an diesen Verheißungen, die für uns jetzt schon Relevanz haben. Und mit diesen Lobliedern können wir uns gemeinsam auf den Weg machen, den Weg eben zu beschreiten hin zu der Erfüllung dieser Verheißungen durch Gott.
Jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag und viel Freude beim Bibelentdecken.